Herr, rede zu uns dein Wort, Herr. Oh, Herr, danke für dein lebendiges Wort, Herr. Wir wollen es auch empfangen mit einem einfachen Herzen, mit einem gläubigen Herzen. Und wir vertrauen, dass du alles, was du sagst, auch ja, zu unserer Wirklichkeit machen möchtest. Amen. Hey, Jesus. Ja, wir haben weiter über die geistlichen Opfergemeinschaft, die wir als heilige Priesterschaft bringen können. Und wir merken es hier, es gibt verschiedene Aspekte von diesen geistlichen Opfern. Und wenn man das anschaut, merkt man auch sehr schnell, man kann das nicht so schematisieren. Ja. Also, wenn ich das lese, diese ganzen Verse, was das Neue Testament über diese Opfer bringt, dann frage ich mich eigentlich, warum man in der Vergangenheit draufkam und sagt, ein geistliches Opfer ist genau so und so. Und du musst es, wenn du irgendeine Erfahrung mit Christus gemacht hast und die am Tisch des Herrn zu verkünden, nur das ist ein geistliches Opfer. Ich frage mich, wo man das hernimmt. Die Schrift gibt das nicht wieder. Ja. Ich will nicht sagen, dass es nicht ein geistliches Opfer ist, wenn wir zum Lob unseres Vaters auch etwas bezeugen, etwas mitteilen, wo wir gemerkt haben, hier haben wir ihn erfahren, genossen, wie wir es letzte Woche gehört haben. Wenn wir den Herrn erfahren und umkehren und ihm die Ehre geben und sagen, das hast du getan, ich lobe dich von ganzem Herzen. Es ist ein Gott wohlgefälliges Opfer, ja? Ein Lobopfer. Aber schon hier Kapitel 13, Vers 15 sagt, lasst uns also durch ihn Gott alle Zeit ein Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Schon der Vers zeigt, das beschränkt sich auch nicht nur auf den Tisch des Herrn. Sicher können wir dort auch solche Opfer bringen. Das ist wirklich eine wunderbare Gelegenheit, den Herrn zu loben. Das ist ein Fest, ja, wo wir das zusammen tun können. Aber wenn wir es darauf beschränken, dann ist der Herr nicht zufrieden. Er will nicht nur einmal sonntagmorgens ein Lobopfer bekommen oder irgendwie ein geistliches Opfer. Das können wir alle Zeit bringen. Alle Zeit, wenn ich, ja, Ursula, wenn du zu Hause bist, den Herrn genießt.
Das ist nicht schwer.
Ja. Tust du sicherlich oft.
Ja.
Einfach den Herrn loben. Ja, es ist unser Priesterdienst. Es ist gut, das nicht zu vergessen. Und doch gibt es auch noch einen weiteren Aspekt, der mich irgendwo auch berührt hat, als ich es gelesen habe, über den wir gar nicht viel reden, muss ich sagen. Also das Thema, worüber ich heute spreche, habe ich noch nie gesprochen. Über manche Themen reden wir sehr oft, sehr viel, über manche weniger. Und ich würde auch sagen, es ist vielleicht nicht das wichtigste Thema. Es ist nicht das Kernthema. Aber auch der Schreiber sagt, vergesst es nicht. Ja. Es gibt manche Dinge, die sind wichtiger, aber andere sollen wir trotzdem nicht vergessen. Und deshalb denke ich, ist es gut, mal darüber auch ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Auch über diese Opfer, von denen er hier spricht, und er sagt hier, vergesst aber nicht, wohl zu tun und mit anderen zu teilen. Solche Opfer gefallen Gott wohl. Oder interessanterweise am Anfang von Kapitel 13 sagt er es auch in einem ähnlichen Zusammenhang, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben manche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gastfreundschaft, Gäste aufnehmen, das ist auch ein jemandem etwas wohltun, etwas zu teilen, was man hat mit anderen. Und er sagt, vergesst es nicht. Ich denke, der Hebräerbriefschreiber, er zeigt ja wirklich in einem umfassenden Bild, wie eigentlich kein anderer Brief, diesen diesen Priesterdienst, den wir heute haben, nach der Ordnung Melchisedeks, nicht nach der Ordnung Aarons, wie im Alten Bund sagt. Es gibt auch im Neuen Testament, im Neuen Bund gibt es auch einen Priesterdienst. Wir haben auch einen Priesterdienst. Und er beschreibt es, das Heiligtum, es ist himmlisch. Ja? Es ist in den Himmeln unser Tempel. Es ist kein irdischer Tempel. Also die Räume sind nicht unser Tempel. Auch nicht in Jerusalem ist unser Tempel. Wir haben einen himmlischen Tempel. Noch im Kapitel 12 davor sagt er, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ja? Das ist alles so himmlisch. Und teilweise auch vielleicht ganz schwer zu greifen. Und wir denken, ja, wie ist jetzt mein Dienst? Mir gefällt, dass der Schreiber dieses Briefes aber auch die Erde nicht vergisst. Und unser praktisches Leben, das wir führen. Und er verbindet das. Ja? Wir haben einen himmlischen Dienst. Vor dem Thron, das ist auch in einem unsichtbaren Bereich. Und trotzdem hat es einen praktischen Ausdruck. Wenn unser Dienst, unser Priesterdienst nur himmlisch ist und praktisch sieht man nichts, dann haben wir was verpasst. Und ich habe den Eindruck, vor allem dieser Abschluss des Hebräerbriefs, da bringt er nochmal einige Punkte, wo er sagt, das ist der praktische Ausdruck. Und er beginnt damit, die Bruderliebe bleibe bestehen. Ja? Die Liebe zu den Brüdern. Und es drückt sich eben da auch aus. Und deshalb spricht es mich auch an, ja, dass wir in diesem Bereich durchaus ja, auch ein Empfinden haben, was dem Herrn entspricht. Ja, ich möchte dann weitergehen zu diesen Versen aus Philipper 4, weil auch hier spricht der Paulus auch von einem Priesterdienst, also in Philipper. Kapitel 2 sagt er den Philippern, er spricht über das Opfer und den Priesterdienst ihres Glaubens. Auch hier hat er was vom Priesterdienst erwähnt. Aber er sagt ziemlich wenig, was ist denn dieser Priesterdienst? Und dann finde ich schön, er erwähnt am Ende auch ihre Hingabe, ihre Bereitschaft, Paulus zu unterstützen, sich auch um seinen Bedarf zu kümmern. Ja, auch den materiellen Bedarf. Er hat gesagt, das ist ein Opfer. Ein Gott wohlgefälliges Opfer. Er hat einen gesagt, das ist wirklich ein Wohlgeruch, wie ihr da euer Herz gegeben hat. Und was ihm besonders gefallen hat, er hat sie nicht drum gebeten. Er hat nicht gesagt, liebe Philippa, denkt mal wieder an mich und schickt mir mal was. Er hat nie was gesagt. Das war auch seine Haltung. Er wollte nicht von Menschen was sehen. Er hat nicht gesagt, bitte, geht doch mal. Aber er hat gemerkt, das war etwas, was der Geist in ihnen gegeben hat. Es war, er nennt es eine Frucht. Ja, von was? Eine Frucht des Geistes, wo der Herr auch in ihnen gedrängt hat, wir wollen auch den Paulus nicht vergessen, seine Nöte. Ja. Er war ja auch zu diesem Zeitpunkt dann im Gefängnis und da hat man nicht gerade Überfluss. Ja. Und ja, ich finde es eigentlich sehr kostbar, gerade diesen Ausdruck in Philipper 4, Vers 17, wo er sagt, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Und an der Stelle hat es mich ein bisschen beschäftigt. Ja, er sagt, er macht hier eine Rechnung. Da sieht sie, es gibt hier eine Rechnung. Eine geistliche Rechnung. Und er sagt, hier, es mehrt sich was auf eurem, sagen wir, geistlichen Konto, wenn man so sagen möchte. Ja, das gewusst haben lassen, geistliches Konto.
Das ist ja
leistungsorientiert gedacht.
Nein, es ist nicht leistungsorientiert. Es ist eine Frucht. Es gibt ein Konto. Ja. Es rechnet sich aber ein bisschen anders. Aber es gibt. Da wollte ich einen kleinen Vergleich ziehen. Vielleicht hilft es uns ein bisschen zu verstehen. Also, die Welt rechnet, ja, wie rechnet die Welt? Es wird eigentlich immer Lohn gegeben. Wie kriegst du deinen Lohn, Timmy? In Euro, oder? Ja, genau, noch. Ja, wenn wir mal rechnen, die Welt rechnet eigentlich alles, auch ihren Besitz rechnen sie immer in Materiellen. Ja. Da gibt es materielle Güter und bei uns ist da die Währung in der Regel Euro. Es gibt auch andere Länder, da rechnen wir anders. Und dann gibt es irgendwo gibt's mal einen Plus, wenn man wieder was überwiesen bekommt. Dann gibt es oft viele Ausgaben. Dann gibt es irgendwann wieder einen Plus. Und dann schaut man, was kommt unten raus. Ja. Und so rechnet eigentlich die ganze Welt. Und so rechnet man, ist man reich oder arm? Hat man viel oder wenig? Und dann gibt es irgendeinen Reichsten, der erscheint dann in irgendeiner Rangliste. Oh, wer hat am meisten hier? Und so sieht die Welt sich, habe ich viel, habe ich wenig, habe ich Gewinn, habe ich Verlust gemacht. Paulus, oder ich würde sagen, der Herr, rechnet anders. Der Herr schaut nicht, dass jemand reich ist, wenn er hier viel hat. Der kann hier eine große Zahl haben, aber das ist nicht, was Reichtum bei Gott bedeutet. Aber in unseren Augen, wir sind auch in dem System, ja, und manchmal denken, oh, jetzt habe ich wieder was verloren, weil hier mein Kontostand ging was runter. Ja, muss wieder gucken, dass wieder mehr draufkommt. Aber was ist wirklich ein Reichtum? Hier, der Paulus sagt, es gibt eine Frucht. Und möchte ich sagen, mache ich hier mal eine zweite Spalte. Es gibt auch geistliche Frucht. Und was ist hier die Währung? Ja, zählt einer. Ich würde sagen, es ist in Christus. Wie viel Christus haben wir? Ja. Wir können Christus gewinnen. Ja. Paulus sagt, ich möchte ihn gewinnen. Ich will mehr von ihm haben. Ich will hier auf diesem Konto, da will ich Lust haben. Dem kann es auch mal ein Minus geben. Manchmal machen wir auch Verlust, weil wir uns ablenken lassen von Christus. Aber auch mehr Plus. Und auch hier kann man einen Gewinn, ja, gibt es auch ein Resultat. Wie viel wir gewonnen haben, wie viel Frucht wir haben in Christus. Und jetzt ist die Frage, wo investieren wir? Ja. Und dann möchte ich noch zu den Versen kommen aus 1. Timotheus 6. Da heißt es, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitalter gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, auch ihre Hoffnung nicht auf die Ungewissheit des Reichtums zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage als Schatz für die Zukunft sammeln, um das zu ergreifen, was wirklich Leben ist. Ja, der Herr selber hat auch gesagt, sammelt euch Schätze, aber im Himmel. Nicht auf der Erde, wo diese Güter, das kann ein Euro sein, das kann dein Haus sein, das ist alles, wie gesagt, das ist ein ungewisser Reichtum. Dieser Reichtum, der wird irgendwann vergehen. Das hast du mal und dann passiert irgendwas Blödes, womit du nicht gerechnet hast, dass dein Auto irgendwo gegen die Wand oder dein Haus brennt ab oder was. Es kann alles Mögliche passieren und eines Tages wird auch alles das vergehen. Ja, am Ende, das ist sehr ungewiss. Da sagt er, setze deine Hoffnung nicht darauf. Und hoffe nicht, ja, solange hier ein dickes Plus steht, dann bin ich gut versorgt. So denken die meisten Menschen. Hier muss es gut aus, dann bin ich gut versorgt. Er sagt, schau, dass du hier sammelst. Das zählt für die Zukunft. Das ist die beste Vorsorge. Und was ich interessant finde, das Wort zeigt auch, wenn es der Herr schenkt und wir hier was haben, dann können wir das sogar benutzen, um hier ein Plus zu bekommen. Man kann sogar, wenn man hier was hergibt, dann kann ich hier Frucht bekommen. Wobei ich sagen möchte, nicht alles, was wir geben und meinen, kommt da an, gibt wirklich ein Plus. Vielleicht dazu auch nochmal ein Vers aus 1. Korinther 13, der hatte ihn letzte Woche auch mal kurz gehabt. 1. Korinther 13, Vers 3 heißt es, wenn ich alle meine Habe den Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, um mich rühmen zu können, aber keine Liebe habe, so ist es mir nichts nütze. Es kann passieren, dass du sogar alle deine Güter, du kannst dir alles leerräumen und sagen, ich gebe es für den Herrn, willst du auf dein himmlisches Konto bringen und du hast nichts davon. Das ist nicht automatisch, dass das da durchgeht. Wir müssen verstehen, um was es den Herrn geht. Weil dem Herrn geht es letztendlich nicht um unsere Euros, die braucht er nicht. Ja. Es geht ihm um unser Herz. Es geht ihm um unsere Herzenshaltung. Und der Herr hatte wirklich auch diese Tugend. Er war immer bereit zu geben. Es ist die Natur unseres Vaters, zu geben. Er ist freigebig. Ja. Er hat einen Reichtum und er gibt. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten auch über diesen Vers schon mal gesprochen in Petrus, 1. Petrus 2, wo es auch heißt, wir sind eine königliche Priesterschaft und so weiter, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat. Aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wenn unser Vater so freigebig ist und wir sind es nicht, dann stimmt was nicht. Ja. Es ist seine Natur. Er hat viel und er gibt. Er gibt gerne. Und der Herr hat alles gegeben. Gell? Aber nicht, weil er es musste, sondern auch aus der Liebe zu uns Menschen gibt er. Und eigentlich möchte der Herr sehen, dass wir dieser Tugend entsprechen. Dass es dann auch eine Frucht, weil es kommt aus seinem Leben heraus. Und wenn es aus einer anderen Motivation herauskommt, damit ich mich rühmen kann, dass ich gut dastehe, dass ich sage, guck mal, was ich will, dann ist es keine Frucht, dann bleibt es hängen. Das zählt auch vor dem Herrn gar nicht. Ja. Aber doch möchte ich sagen, im Grunde müssten wir über dieses Thema gar nicht reden. Denn wenn wir ganz normal dem Herrn Raum geben und er in uns wächst, dann passiert es quasi automatisch. Ja, dann müssen wir da gar nicht uns groß anstrengen, dann kommt es einfach von Herzen. Und deshalb sagt ja auch der Paulus im Korintherbrief, geht, wie euer Herz euch antreibt. Ja, oder es gibt einen Vers, ja, wie ihr es im Herzen habt. Macht es nicht irgendwie verkopft oder so, sondern der Geist will dabei unser Herz berühren. Wenn es eine Frucht ist von ihm, dann ist es in uns drin. Und dann gibt es aber einfach, dann ist es gut, nicht kompliziert zu sein, sondern in aller Einfachheit gedauert wirst. Wenn du gibst, dann in Einfachheit. Dann denk nicht viel, oh, kriege ich das zurück oder habe ich noch genug. Wenn dein Herz dich antreibt, dann gib. In Einfachheit. Ja. Und es ist auch eine Frucht, ein Ausdruck dieses Lebens des Herrn. Und wenn ich jetzt nochmal ein bisschen auf die Stelle in Lukas 16 eingehe, das ist ein Gleichnis, was der Herr spricht, das habe ich lange überhaupt nicht verstanden. Also für mich war das irgendwie halt gleich, wie kann das eigentlich in der Bibel stehen? Ja. Da ist einer, der seinen Job verliert, weil er ihn nicht gut gemacht hat, und dann sagt er, oh, jetzt, damit ich am Ende irgendwie gut durchkomme, dann schreibe ich alle, hier kommen können, kann er einfach abändern, das ist doch gar nicht gerecht. Und am Ende wird er noch gelobt dafür. Also ich habe bislang gar nicht verstanden, was der Herr damit sagen will. Aber die es dort gehört haben, die Pharisäer, haben es auch nicht verstanden. Und wir verstehen es deshalb oft nicht, weil wir eigentlich immer noch viel im natürlichen Denken das beurteilen. Der Herr sieht einfach die Dinge anders. Für ihn zählt das Geld gar nicht. Es ist für ihn das Geringste. Und ja, was mich in diesem Gleichnis oft auch so ein bisschen gestört hat, ist, dieser Haushalter, er geht ja hier nicht mit seinem eigenen Geld. Und wenn er das mit seinem eigenen Geld macht, verstehe ich es ja. Wenn er selber sagt, komm hier, ich erlasse dir die Schulden, dann kann ich. Aber es war ja nicht sein Geld. Er macht das ja von seinem Herrn. Wie kann das jetzt gut sein? Und dann kam ja wirklich, ja, das ist tatsächlich auch unsere Situation. Wir sind letztendlich auch nur Haushalter. Und auch das Geld, was wir besitzen, auch das Materielle, was wir besitzen, gehört eigentlich gar nicht uns. Es ist uns alles gegeben. Ja? Ich glaube, das Bewusstsein fehlt uns manchmal, dass auch unser materiellen Besitz, wir verwalten das nur. Gott hat es uns gegeben, damit es zu verwalten in seinem Sinne. Und eigentlich ist es alles dem Herrn. Also ich kann das wirklich sagen, ja. Tim, ich weiß, hast du auch mal gesagt, selbst unsere Arbeit, die wir haben eine gute Arbeit. Wer hat sie uns gegeben? Wir wissen, der Herr hat es gegeben. Das war wirklich, der Herr hat es auch geschenkt. Wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr auf dem Job, ja. Und auch das Vermögen, es zu tun, so viel, der Herr gibt. Der Herr gibt uns, und wenn er es nicht geben würde, dann hätten wir gar nichts. Also auch, dass wir überhaupt in so einem Land aufwachsen. Ja, wenn ich jetzt irgendwo in einem viel ärmeren Land wachsen würde, könnte ich dieselbe Arbeit machen. Der Herr hat es mir gegeben, dass ich das überhaupt besitze. Dass ich in diesem Land in so einer Umstände aufwachsen darf. Also, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dann fällt uns auf, alles, was wir haben wir eigentlich nicht uns selbst zuzuschreiben. Obwohl wir eigentlich es glauben, aber wir haben es auch nur empfangen. Und dürfen es verwalten. Und wir sollen es im Sinne des Herrn verwalten. Und hier sagt der Herr, ja, dem sei klug, auch mit dem Mammon, ja, wenn du eines Tages mal was verdienst, oder mehr verdienst, dann verdienst du es schon, ja. Sei klug, wie du damit umgehst. Und er sagt hier ein interessantes Wort, er sagt, die Söhne dieses Zeitalters sind klüger als die Söhne des Lichtes in ihrem Geschlecht. Hast du darüber mal nachgedacht, was der Herr hier meint? Hast du eine Antwort?
Nö, also ich habe schon oft gelesen, Lukas 16, aber... Das ist noch nicht alles klar.
Ist noch nicht so ganz klar, was er damit meint. Er sagt, die Sünde dieses Zeitalters, wenn die Sünde dieses Zeitalters wüssten, wo es den besten Invest gibt, die würden alles rein investieren. Weißt du, ein guter Manager oder ein, der guckt, wo gibt es die meisten Profitsteigerungen? Ja, wo kriege ich am meisten davon? Wo investiere ich langfristig? Ja? Die sehen es nicht, deshalb tun sie es nicht. Wir sehen es, wo es das gibt und tun es trotzdem nicht. Und er sagt, die Sünde des Lichtes sind soft und töricht. Ja. Sie halten was fest, was eigentlich am Ende alles vergeht. Der Herr sagt, irgendwann ist das hier zu Ende. Ja. Da bleibt gar nichts. 0, nichts. Das spielt am Ende überhaupt keine Rolle, welche Zahl da steht. Ja. Manchmal denke ich, ich muss so viel anhalten, dann irgendwann muss gehen. Ja, wer kriegt das? Die Kinder wollen es oft schon gar nicht mehr. Ja? Die sagen, ja, schönes Haus, aber wir verscherbeln es, weil wir wollen gar nicht hier wohnen. Ja? Oder wie auch immer. Wir investieren oft in Dinge, die am Ende gar nicht zählen. Und der Herr sagt, die Söhne des Seilers sind klüger, die überlegen mir, wo lohnt es sich, dass ich investiere. Und wir müssen auch schauen. Natürlich, ich will jetzt nicht, wie gesagt, ich will auch niemandem irgendwas auferlegen, aber es ist gut, immer wieder auch in dieser Sache sich zu prüfen, sein Herz zu prüfen. Wir denken im Endeffekt, was der Herr ihr auch dann sagt, er sagt, auch unser Umgang mit dem Geld ist eigentlich immer ein Test auf, wem diene ich. Ja. Dem Herrn geht es nicht um das Geld, aber er merkt, manchmal dienen wir lieber dem Geld als ihm. Und deshalb werden wir auch, ist es für uns gut, wenn wir manchmal einfach merken, Mensch, um des Herrn willen, komm, dann gebe ich was. Es ist gut, es zu geben und zu zeigen, ich bin frei, ich diene nicht dem Geld, ich diene dem Herrn. Und deshalb, auch wenn er es nicht braucht, wird er immer mal wieder in Situationen gehen, komm, jetzt gib doch, du hast doch, gib einfach. Und es ist dann wirklich gut, wenn wir diese Freiheit haben und dann merken, oh, hier gibt es eine Frucht. Und das ist nicht, wie gesagt nochmal, das wird dann nicht in Euro gerechnet, ja, oder wie auch immer. Damals, wir kennen alle die Geschichte von der Frau, die nur die 2 Kupfermünzen gegeben hat. Gott hat sie angetrieben, das einfach zu geben, in dem Vertrauen, er wird sie versorgen. Und er hat es ihr hoch angerechnet. Das war ein großes Plus. Und gesagt, das war wirklich eine Gabe. Also, es geht ihm wirklich um unser Herz. Dass unser Herz nicht an dem hängt, was eigentlich alles eh nur vergeht, ja? Sondern dass wir wirklich auch selbst das benutzen können für das wahrhaftige Gut. Lob den Herrn. Ja, Amen.